Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, euch zu sehen. Danke euch für den Lobpreis. Ja, ich darf euch heute wieder die Predigt halten. Ihr wisst natürlich schon, um was es geht. Ja, jetzt hatten wir insgesamt schon 10 Predigten über das Glaubensbekenntnis. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn man irgendwo eine 10er-Karte kauft, dann kriegt man meistens noch das 11. gratis dazu. Deswegen gibt es jetzt heute den 11. und letzten Teil zum Glaubensbekenntnis gratis. Ja, ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Mir ging es so, dass ich mir gedacht habe, ja, schon interessant, was man aus so einem kurzen Stück Text doch alles Interessantes herauslesen kann oder auf was für Gedanken man kommt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben ganz viel da jetzt über Gott, den Vater, gehört, über Jesus Christus, seinen Sohn und den Heiligen Geist. Aber wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss. Gewisserweise auch hier. Damit möchte ich die anderen Dinge, die wir schon gehört haben, jetzt nicht irgendwie abwerten. Aber es kommen jetzt ganz am Ende des Glaubensbekenntnisses aus meiner Sicht nochmal 3 richtige Highlights unseres christlichen Glaubens. Es heißt da am Schluss, wir glauben an die Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und da dachte ich mir, wow, das sind doch 3 super Dinge, die uns Gott da schenkt. Und dazu möchte ich vielleicht gleich mal einsteigen. Ja, das erste Stichwort, Vergebung der Sünden. Und aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, vorlesen. Das habe ich doch vergessen, mir da auch einen Zettel reinzulegen. Aber wir finden es. Genau, das ist kein allzu langes Kapitel, lese ich euch kurz ganz vor. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Okay, das kommt da auch schon mal vor. Das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Um Gemeinschaft ging es letztes Mal, die Gemeinschaft der Heiligen. Und dies schreiben wir euch, damit eure oder unsere Freude vollkommen sei. In den einen Handschriften steht eure, in anderen steht unsere. Ich glaube, beides passt. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Vergebung der Sünden. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also, 2-mal war da jetzt ganz klar gesagt, erstmal, jeder Mensch sündigt. Okay, jeder Mensch braucht deswegen Vergebung von Gott. Das ist auch eine ganz zentrale Aussage natürlich an anderen Stellen im Neuen Testament. Ganz ausführlich entfaltet es Paulus in den ersten 3 Kapiteln des Römerbriefs, wo er so eben darstellt, dass die Menschheit an sich und jeder einzelne Mensch einfach sündig ist und niemand den Ansprüchen Gottes von sich aus gerecht werden kann. Ja, nebenbei ist es ein offensichtlicher Widerspruch zum, ich nenne es mal, Glaubensbekenntnis der Aufklärung und des Humanismus, dass der Mensch im Grunde seines Herzens schon gut wäre und vielleicht nur durch äußere Umstände böse wird. Die Bibel sagt da einfach klipp und klar was anderes. Aber genauso deutlich wird auch in zwei Versen gesagt, dass Gott uns alle unsere Sünden vergibt, wenn wir sie nicht leugnen, sondern ihm bekennen. Ganz einfach, also diesen Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht zu dem Thema sagen. Super, oder? Aber gut, ohne diese Vergebung von Gott, die er uns hier anbietet, würden wir im Laufe unseres Lebens einen immer größer werdenden Rucksack voller unvergebener Schuld mit uns rumschleppen, so ähnlich wie den Rucksack, den wir vor 2 Wochen gesehen haben von Klaus und Antje. Da ging es jetzt um Sorgen. Das kann auch so ein Rucksack sein, aber ich denke, unvergebene Schuld, die man mit sich rumschleppt, ist eigentlich ganz genauso und das macht einen dann irgendwann einfach kaputt. Ich meine, es gibt da leider schlimme Beispiele, wenn jemand jetzt einen Verkehrsunfall verschuldet hat und da jemand anders ums Leben gekommen ist, dann macht sich diese Person oft ja ein Leben lang Vorwürfe oder wird von Schuldgefühlen geplagt. Oder wenn Frauen abgetrieben haben und dann hinterher doch irgendwie erkennen, das war nicht richtig, was ich da getan habe, ich habe jetzt da ein Leben getötet oder töten lassen, dass sie dann irgendwie hinterher einfach nicht damit klarkommen. Ja, weil da einfach dann Schuld ist. Und ja, dann ist die Frage, wie kann man mit so einer Schuld umgehen? Man kann zum Psychiater gehen, das will ich gar nicht abwerten. Dem kann man das alles erzählen und der fragt einen dann irgendwelche Dinge und versucht einen da irgendwie auf den Grund zu kommen. Das mag alles gut und richtig sein und vielleicht ein Stück weit hilfreich. Aber eins kann der Psychiater eben nicht. Er kann diese Schuld nicht wegmachen. Er kann die nicht ungeschehen machen und er kann sie auch nicht vergeben. Das kann einzig und allein Gott. Und genau das tut er und will er tun. Und Gott kann auch in solchen Fällen eben sagen, okay, ja, du hast gesündigt. Du hast meinetwegen ein Kind getötet, aber wenn du mir das bekennst, dann vergebe ich dir diese Schuld und dann ist sie weg, einfach weg. Halleluja. Auch wenn man jetzt vielleicht keine so in unseren Augen schwerwiegenden Dinge verbrochen hat, jeder von uns hat die ein oder andere Sünde. Und auch das kann einen dann unter Umständen ganz schön plagen. Also ich erinnere mich so, vor ja, ungefähr 35 Jahren war es, dass ich mich zu Jesus ganz bewusst entschieden habe. Und nachdem ich das gemacht hatte, wusste ich irgendwie ganz genau, okay, ja, da waren bestimmte Dinge vorher, die waren nicht in Ordnung und das muss ich irgendwie in Ordnung bringen. Ja, ich habe es natürlich Gott bekannt, dass ich zum Beispiel hin und wieder jemand angelogen habe, um mir irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Oder ich weiß noch, dass ich hatte damals viele Nachhilfeschüler, so als junger Mensch. Und einer, der hat mich tierisch genervt und hat mich auch hin und wieder versetzt. Und dann habe ich ihn halt einfach vor die Tür gesetzt, obwohl bei ihm sozusagen die wichtige Abschlussprüfung bevorstand. Das war mir dann einfach wurscht. Aber ich habe im Nachhinein gemerkt, nee, war nicht in Ordnung. Und ich wusste irgendwie, ich muss das in Ordnung bringen. Ja, das ist einfach Schuld. Ja, ich habe es vor Gott in Ordnung gebracht. Das war das eine. Und damals, ich erinnere mich auch immer wieder dran zurück, hat es mir geholfen, dass ich da auch einfach zu jemand gehen konnte. Damals mein früherer evangelischer Pfarrer, der mich konfirmiert hatte, den ich dann wieder aufgesucht habe. Und da habe ich einfach gebeichtet. So wie man das vielleicht so nur aus der katholischen Kirche kennt, aber das gibt es in der evangelischen Kirche genauso und das gibt es auch bei uns, wenn das jemand möchte. Ich konnte das einfach vor ihm auch als Zeugen meine Schuld aussprechen und dann hat er einfach im Namen Gottes stellvertretend mir zugesprochen. So, und weil du jetzt deine Sünde bekannt hast, ist sie dir jetzt vergeben im Namen Jesu. Und das fand ich unheimlich gut und wichtig, da sozusagen auch so einen Beichtvater zu haben. Ja, und das andere war, auch, ich glaube, ich wusste dann schon, dass Gott mir vergeben hat, aber irgendwie wusste ich auch, dass ich zu einigen Menschen dann gehen muss, die ich vielleicht angelogen oder betrogen hatte und musste hingehen und sagen, du, erinnerst du dich da und da? Es tut mir leid, was ich damals gemacht habe. Ich bitte dich um Vergebung. Oder auch zu diesem Nachhilfeschüler. Und ich hatte tierisch Angst davor. Der war zwar ein paar Jahre jünger als ich, aber der war ziemlich kräftig und ich hatte echt Angst vor ihm. Aber irgendwie hat Gott mich gedrängt, geh jetzt zu ihm hin. Ja, und dann habe ich ihm das gesagt und es war in Ordnung und er hat mir vergeben. Preist den Herrn. Also, ich muss mich echt überwinden und hinterher war es aber total befreiend. Ja, Gott will uns unsere Sünden vergeben, egal wie groß oder wie klein sie in unseren Augen sein mögen. Und deshalb, genau deshalb kam Jesus auf diese Erde und musste qualvoll leiden und sterben, um einfach diesen Preis zu bezahlen. Also, ich möchte dich ermutigen, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dich so drücken und plagen, ja, dann sozusagen drei Schritte. Also, bekenn sie vor Gott, das ist das Allererste und das Allerwichtigste. Genau genommen auch das Einzige, was wichtig und entscheidend ist. Bekenn es vor Gott und empfang seine Vergebung. Einfach gemäß diesem Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn es schwerwiegendere Dinge sind, was immer das sein mag, oder wenn es dir vielleicht so geht, dass du doch irgendwie immer wieder Zweifel an Gottes Vergebung hast, da sucht natürlich auch der Feind dann immer uns irgendwie natürlich weiterhin anzuklagen und uns einzureden. Nein, das kann Gott dir nicht vergeben, das ist zu schwer, das wirst du ewig mit dir rumtragen, solche Gedanken. Ja, vielleicht ist es dann tatsächlich gut, sich einen Beichtvater oder eine Beichtmutter oder halt einfach irgendeinen Mitchristen zu suchen. Das muss gar kein ordinierter Priester oder Pfarrer sein. Das kann auch einer von uns Ältesten sein oder im Prinzip wirklich jeder Mitchrist, dem du das dann im Vertrauen sagen kannst und der dann darüber auch Stillschweigen bewahrt und bewahren darf. Und dann kann der eben da auch sagen, okay, jetzt hast du die Sünde bekannt und ich habe das gehört und ich bin dein Zeuge dafür und deswegen gilt die Vergebung jetzt im Namen Jesu. Ja, und wenn du Menschen Unrecht getan hast und dir das bewusst ist, dann ist es vielleicht auch notwendig und hilfreich, dass du mit den Menschen das Gespräch suchst, sofern es noch geht. Sofern sie noch leben, sofern sie bereit sind, mit dir zu reden. Aber auf jeden Fall kannst du es versuchen. Und ob sie dir dann wirklich die Vergebung gewähren, ist natürlich ihre Entscheidung. Aber dann hast du auf jeden Fall getan, was du tun kannst, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Ja, und auch wenn die Menschen die Vergebung nicht aussprechen, von Gott gilt sie natürlich. Und das, wie gesagt, ist das Entscheidende. Ja, soweit die eine Seite von Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber Vergebung hat noch eine zweite Seite. In Matthäus 6, Vers 14 und 15 sagt Jesus zum Beispiel, nachdem er den Jüngern das Vaterunser gegeben hat, wo ja auch schon drin vorkommt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und hinterher sagt Jesus dann tatsächlich nochmal Bezug nehmend darauf, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das ist eine ganz schön harte Aussage. Aber ja, ich denke, Jesus meint sie so. In Matthäus 18 gibt es das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Kennt ihr vielleicht? Ansonsten lest es mal zu Hause nach. Da geht es genau ums gleiche Thema. Ein Knecht bekommt von seinem Herrn eine gigantische Schuld einfach erlassen. Und dann geht er raus, findet einen Mitknecht, der ihm sozusagen so viel schuldet im Vergleich und fordert es von ihm zurück und lässt ihn, glaube ich, sogar ins Gefängnis werfen. Worauf dann der Herr, der König, aber sagt, ja, Moment mal, also jetzt kommst du mal wieder her, so geht es natürlich nicht. Okay? Also, wenn Gott uns vergibt und wir das von ihm wollen, dann sollen und müssen wir auch den Menschen vergeben. Man kann das jetzt einerseits einfach als Gebot von Gott nehmen, ja, hier steht's, also bin ich gehorsam und mach's. Und wenn mir einer blöd gekommen ist, dann vergebe ich ihm eben, einfach aus Gehorsam Gott gegenüber. Und wenn mich jemand schlimm verletzt hat, vielleicht sogar immer wieder, ja genau, immer wieder, das gibt's ja auch noch da an der Stelle, Matthäus 18, dass wir nicht nur einmal vergeben sollen und auch nicht nur siebenmal, sondern siebenmal, 70-mal, was letztlich nichts anderes bedeuten soll als beliebig oft. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Genauso wie Gott uns ja auch immer wieder, immer wieder, immer wieder vergibt, selbst wenn wir immer wieder mit den gleichen Sachen kommen. Also okay, gehorsam gegenüber Gott und deshalb einfach den anderen vergeben, auch wenn es vielleicht schwer fällt. Natürlich fällt es schwer, wenn einen jemand sehr verletzt hat. Aber ich könnte sagen, man kann es auch aus ganz egoistischen Motiven tun. Einfach aus der Erkenntnis, wenn ich dem anderen vergebe, dann ist es die einzige Möglichkeit, um letztlich von Groll und Bitterkeit und Hass und Schmerz selber frei zu werden. Wenn ich an der Schuld festhalte, ja, dann trage ich im Laufe der Zeit auch immer einen immer größer werdenden Rucksack mit mir rum, mit voller Bitterkeit und Schmerz eben, an dem man genauso kaputt geht. Und deswegen, ja, auch da macht man ja auf diese befreiende Erfahrung, in dem Moment, wo man dem anderen wirklich vergibt, von ganzem Herzen, dann ist sozusagen auch die Tür offen, dass man selber einfach davon frei wird und die Seele wieder heil wird. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage, je nachdem, wie heftig die Sache ist, kann es ganz schön schwer fallen und genauso Überwindung kosten, weil da natürlich auch die Gedanken sagen, ja, aber das geht doch einfach nicht, was der oder die da gemacht hat und immer wieder und Herr, nein, doch, ich vergeb im Namen Jesu, ich vergeb ihm oder ich vergeb ihr, ich leg's in deine Hand, Herr, kümmer du dich drum. Und Gott hilft uns dabei, wenn wir das wirklich wollen. Ja, ohne diese Vergebung, jetzt zwei Seiten. Einerseits, dass wir Vergebung von Gott bekommen und dass wir auch untereinander vergeben, ist eben auch diese Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, nicht wirklich möglich, von der ich letztes Mal gesprochen habe und von der Johannes hier eben auch spricht. Also, ich finde es einfach klasse, genial, dass wir das von Gott einfach Vergebung empfangen können, um damit frei von Schuldgefühlen weiterleben zu können und dass wir andererseits eben auch mit Gottes Hilfe den anderen vergeben können, um frei von Bitterkeit zu leben. Ich denke mir oft, ja, Menschen, die das nicht haben, die ohne Gott leben, denen fehlen hier zwei ganz wichtige Dinge. Ja, soweit das erste Highlight, Vergebung der Sünden. Das zweite, Auferstehung der Toten. Auch hier würde ich sagen, sind wir gegen Ungläubigen ganz klar im Vorteil, oder? Wenn wir an die Auferstehung der Toten glauben, dann brauchen wir vor dem Tod schlicht und einfach keine Angst mehr haben. Das sagt sich vielleicht auch so leicht dahin, ja, aber wenn mich jetzt hier in diesem Moment der Schlag treffen würde, dann wäre ich im nächsten Moment bei Jesus. Halleluja, was ganz Schöneres geben, jedenfalls für mich. Also ich denke, dass meine Familie zwar traurig wäre, die hätten mich schon noch gerne länger unter sich, aber für mich wäre es das Beste, was mir passieren kann. Also, ich suche gerade den Gedanken, der kommt erst nachher. Auferstehung der Toten, natürlich auch eine ganz zentrale Aussage des Neuen Testaments, aber interessant, dass diese grundlegende Wahrheit auch immer wieder für Diskussionen gesorgt hat. Also in Matthäus 22 diskutieren die Sadduzäer mit Jesus über die Auferstehung. Sie haben offenbar nicht an die Auferstehung geglaubt und haben versucht zu begründen, warum sie das nicht tun. Von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn man über solche geistlichen Dinge versucht, irgendwie verstandesmäßig zu argumentieren. Aber interessant fand ich auch 1. Korinther 15, da lesen wir jetzt auch mal rein, da schreibt Paulus an eine Gemeinde von Christen und wenn man das liest, hat man den Eindruck, dass er denen da auch nochmal Nachhilfeunterricht in Sachen Auferstehung geben muss. Lesen wir mal ein paar Verse, Vers 3 und 4. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Ja, und dann ist er verschiedenen Leuten der Reihe nach erschienen. Das wird jetzt hier alles aufgezählt und am Schluss ist er eben auch Paulus erschienen. Ich überspringe jetzt ein paar Verse und lese dann nochmal weiter ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? So nach dem Motto, wie bitte, ich höre wohl nicht recht. Da gibt es also Leute bei euch, die da nicht dran glauben. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Okay, jetzt argumentiert er auch logisch. Ja. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Okay, muss man nochmal nachlesen. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen und so weiter. Also, ich finde interessant, wie er hier auch diese zwei Punkte Vergebung der Sünden und Auferweckung der Toten miteinander verknüpft und eben sagt, ja, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Jesus nicht auferstanden und dann wäre sein Werk auch einfach nicht vollkommen und dann wären wir noch in unseren Sünden. Dann hätten wir auch keine Vergebung der Sünden und unser ganzer Glaube wäre eigentlich nutzlos. Aber zum Glück steht ja in Vers 20 dann klipp und klar, aber Jesus ist auferstanden und das führt Paulus dann noch länger eben fort, was das dann wieder alles Tolles bedeutet. Also, Halleluja, Jesus ist auferstanden und wir werden auferstehen. Naja, und damit kommen wir eigentlich unmittelbar auch zum dritten Highlight, ewiges Leben. Denn ich meine, was kommt dann? Ja, eines schönen Tages sterben wir, dann werden wir auferstehen. Ja, und dann? Was dann? Ja, das ewige Leben. Was ist das eigentlich? Wie stellen wir es uns vor? Was bedeutet ewig? Kann man darüber nachdenken? Und ich glaube, jeder versucht da vielleicht irgendwie, sich so ein Bild davon zu machen oder so eine gedankliche Vorstellung. So ganz genau kriegen wir das in der Bibel ja auch nicht beschrieben. Wir wissen nur, es wird gut. Es wird einfach nur gut und herrlich sein. Und es wird einfach nie enden. Wir werden unbegrenzt Zeit haben, wenn man dann überhaupt noch von Zeit spricht. Ich weiß es nicht. Manchmal sagt man ja auch, die Zeit ist dann einfach zu Ende und dann ist eben die Ewigkeit. Und wir können endlich all die Dinge tun, für die wir hier nie Zeit genug haben, oder? Alles, was uns hier im Leben vielleicht entgeht oder verwehrt bleibt, können wir dann vielleicht nachholen, sofern es dann überhaupt noch wichtig ist. Und ich weiß nicht, was euch da einfällt. Viele Leute sagen doch, oh, ich muss unbedingt noch in dieses Land und in dieses Land und in dieses Land der Erde reisen. Das muss man einfach gesehen haben. Das ist so faszinierend. Ja gut, wenn du es in diesem Leben nicht schaffst, dann kannst du es in der Ewigkeit nachholen. Oder mit irgendwelchen faszinierenden, aber sündhaft teuren Oldtimern durch die Gegend fahren. Darauf freue ich mich. Oder über faszinierende Forschungsfragestellungen nachdenken, für die ich hier partout keine Lösung finde. Vielleicht finde ich sie dann dort. Macht euch eure eigenen Gedanken, was ihr damit verbinden wollt. Ich finde es unheimlich befreiend und entspannend, dass ich eben in diesem Leben nicht mit Gewalt diesen Dingen nachjagen muss und versuchen muss, möglichst viel hier mitzunehmen und ja, nichts auszulassen. Ja, was soll's? Alles werde ich sowieso nie schaffen, was ich gerne würde. Also warte ich auf die Ewigkeit. Ja gut, aber viel wichtiger eigentlich noch als diese der doch irgendwie weltlichen Dinge ist natürlich, wir werden alle Zeit beim Herrn sein, so drückt Paulus in 1. Thessalonicher 4,17 aus. Und wir dürfen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, 1. Korinther 13, Vers 12. Das sind einfach auch faszinierende Aussichten, denke ich, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Gemeinschaft mit ihm haben, in alle Ewigkeit, ohne Ende. Die Offenbarung lässt uns immer wieder so ein bisschen da hineinschauen in diese Dinge, gibt uns immer wieder so einen kleinen Vorgeschmack. Zum Beispiel ziemlich gegen Ende in Kapitel 21, die ersten Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also, das Alte ist vergangen, all das hier auf dieser Welt. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, keine Ahnung, wie wir sie uns vorstellen mögen. Und Gott ist einfach bei uns die ganze Zeit, ganz nah. Und, geht dann noch weiter, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das finde ich einfach schon geniale Aussichten. Auch wenn Jesus uns bereits erlöst hat, Vergangenheit, und wir deshalb nicht mehr von dieser Welt sind, sind wir halt doch immer noch in dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es halt leider auch das, was hier geschrieben wird. Tränen, Trauer, Geschrei, Schmerzen, mal mehr, mal weniger. Gut, bei dem, was uns die Antje vorhin alles erzählt hat, hat man irgendwie eine Vorstellung, wie viel Leid und Geschrei und Schmerz es nach wie vor in dieser Welt gibt. Aber dann in der Ewigkeit ist alles vorbei. Und es ist einfach nur unvorstellbar und unbeschreiblich gut und schön. Ja, unbeschreiblich. Ich kann jetzt versuchen, noch mehr Worte zu machen, aber es hilft, glaube ich, nichts. Wir können es uns schlicht nicht vorstellen, wir können uns einfach nur darauf freuen. Wir können mit Gott über alles reden, wir können ihn alles fragen, was wir hier auf der Erde nicht verstehen, falls es uns dann überhaupt noch interessiert. Also, der Tod, der natürliche Tod hier auf dieser Erde, ist nicht das Ende, wie man normalerweise sagt. Im Gegenteil, er ist der Anfang des ewigen Lebens bei Gott. Halleluja, darauf freue ich mich. Ja, ein letzter Gedanke. Wir werden ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Halleluja. Wir werden auch ewige Gemeinschaft untereinander haben, mit all unseren lieben Geschwistern im Glauben. Oder hätte ich das jetzt lieber nicht sagen sollen? Wie geht es euch bei diesem Gedanken? Oh, der ist dann auch dabei. Oder die. Und ein anderer sagt vielleicht, ja wie, der ist auch dabei. Naja, deshalb müssen wir hier auf der Erde schon Gemeinschaft einüben, damit wir dann im Himmel nicht damit überfordert sind.